Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Wüthmeier, ja, und zum Start ins Jahr 2025 sind wir mal wieder zu zweit unterwegs. Neben mir am Mikro sitzt wieder einmal Hans-Christoph Bittner, unser Gestaltungsberater bei Tischler NRW. Hallo Hans-Christoph.
Hallo Jens.
Ja, neues Jahr, alte Probleme. Ohne pessimistisch schwarz zu sehen, müssen wir ja leider davon ausgehen, dass die uns umgebenden Krisen und Herausforderungen an Silvester nicht einfach in Böllerrauch aufgegangen sind. Unsicherheiten auf politischer Ebene in Deutschland und weltweit, der andauernde Krieg in der Ukraine und eine nach wie vor ziemlich schwache Wirtschaftslage, die hierzulande nicht nur auf die Automobilindustrie, sondern auch auf die Möbelindustrie deutliche Auswirkungen hat. So ist beispielsweise im ersten Halbjahr 2024 der Umsatz bei Möbeln um 9,7% zurückgegangen, bei den Polstermöbeln sogar um 11,2%. Ja, und auch die Anzahl der Beschäftigten und der Unternehmen in der Möbelindustrie ist rückläufig.
Welche Auswirkungen hat die Krise auf den Möbelmarkt? Wie gehen Hersteller mit der schwierigen Lage um? Und welche Folgen hat die angespannte Situation für das Handwerk? Über diese und weitere Fragen möchten wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Als Präsident des Verbands der deutschen Möbelindustrie hat er auf der einen Seite einen übergeordneten Blick auf die gesamte Möbelbranche. Und auf der anderen Seite steht er als geschäftsführender Gesellschafter des Polstermöbelherstellers Core in Reda-Wiedenbrück selbst vor der herausfordernden Aufgabe, sein Unternehmen durch die Krise zu manövrieren. Herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt, Leo Lübcke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
Leo, lass uns direkt zu Beginn über eine Auswirkung der aktuellen Krise der Möbelindustrie sprechen, die Anfang Oktober letzten Jahres für Schlagzeilen gesorgt hat. Die internationale Möbelmesse in Köln, die eigentlich jetzt Mitte Januar hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Das war sicher keine leichte Entscheidung. Was hat am Ende zu diesem Schritt geführt?
Ja, es war eine traurige Entscheidung. Eine Messe, die 75 Jahre, 1949 gegründet, 75 Jahre sehr erfolgreich war, die zu beenden, ist uns allen sehr schwer gefallen. Aber es war eine kontinuierliche Entwicklung, die dazu geführt hat, die IMM in dem Format, wie sie jetzt stattgefunden hat, zuletzt zu beenden. Es ist einfach so, dass die Möbelbranche nicht so homogen ist, wie man sich das vorstellt. Es gibt also den Hochwertbereich, es gibt den Konsumbereich, es gibt den Küchenbereich, den Polstermöbelbereich. Und die haben zum Teil Überschneidungen, aber nicht nur. Es gibt auch teilweise die Situation, dass der Konsumbereich sehr viel über Einkaufsverbände die Möbel verkauft. Und diese Einkaufsverbandsmessen, die finden schon im Herbst statt. Die MOW ist vielleicht vielen geläufig hier in Ostwestfalen. Und darüber generieren die schon den Großteil ihres Umsatzes. Und das hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, sodass die Bedeutung der IMM für diese Hersteller zusehends abgenommen hat. Und die Küche hat schon seit Jahren eigentlich Rückzieher gemacht von Köln, haben sich mehr nach Italien orientiert. Die Küchen verkaufen auch stark über Einkaufsverbände. Die haben also eine ähnliche Situation wie die konsumorientierten Hersteller. Und so gesehen haben die Küchenhersteller gesagt, wir gehen lieber alle zwei Jahre nach Mailand und haben dann unsere Hausmessen in Bad Salzuflen rund um Minden, Bünde und Herford. Und das ist ja wirklich die größte Küchenherstelleransammlung in Europa, die wir da vor Ort haben. Und da ist es natürlich für die Hersteller viel, viel einfacher, alle in ihre Häuser, in ihre Showrooms einzuladen, als dann auf Messen zu gehen, deren Teilnahme doch sehr, sehr teuer ist und ins Budget auch geht. So waren es dann zum Schluss die Hochwerthersteller, die der Messe die Treue gehalten haben. Aber auch wir als Hochwerthersteller, dazu gehört Core ja auch, haben festgestellt, dass ein zweijähriger Rhythmus uns ausreicht. Und wir haben auch festgestellt, dass der Januartermin mit einigen Nachteilen zu kämpfen hat. Fangen wir an beim Wetter. Das ist im Januar nicht immer unbedingt stabil. Wir hatten schon Messen, wo dann Stürme waren oder Schneegestöber. Das war jetzt im letzten Januar so, wo dann die letzten zwei Tage eigentlich kein Besucher mehr kommen konnte. Die Stadt ist kalt, feucht und grau. Und das finden wir im Oktober alles besser. Und auch vom Einkaufsverhalten ist der Herbst eigentlich ein besserer Zeitraum für uns. Und so haben wir uns zusammen mit der Messe entschlossen, das jetzt im Januar zu beenden. Aber wir arbeiten natürlich an einem neuen Format und haben das jetzt auch gefunden. Und wir sind ganz froh, eine Lösung präsentieren zu können.
Das hört sich spannend an. Zuletzt hatte Anfang 2024 die IMM Cologne versucht, ein neues, kleineres, dichteres und kommunikationsorientiertes Format zu etablieren. Du hast das angesprochen, verbunden auch mit einer Fokussierung auf das Fachpublikum, was auch von außen betrachtet zunächst überraschend war. Aus dem, was du jetzt gerade zu den unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten gesagt hast, wird das aber ganz gut erklärlich. Mich interessiert noch eine andere Frage, die hat jetzt nicht nur mit Köln zu tun, sondern die kann man auch in anderen Formaten, nicht in allen vielleicht, aber in einigen schon beobachten. Und das ist die Frage, wie sich grundsätzlich die Bedeutung von Messen als Orten der Begegnung, des Netzwerkens, der Präsentation und der Trendbeobachtung darstellen. Ob es da langfristige Veränderungen gibt, die es eben vielleicht schwieriger machen, Messen zu organisieren oder wo man eben mit einer Transformation des Formats reagieren kann.
Also ich glaube, dass Corona natürlich alles durcheinander gebracht hat und dass sich alle auf einmal hinterfragen, brauchen wir diese Riesenmessen noch? Brauchen wir noch diese großen, ich sag mal, Paläste, die da auf einem Messegelände aufgebaut werden? Ist das ökologisch, ist das nachhaltig? Ist das eigentlich dem Kunden von Nutzen? Weil wir müssen es ja immer auch von den Kundinnen und Kunden aus betrachten. Was wollen die eigentlich? Was haben die für Erwartungen? Und manchmal ist so eine Krise ja auch ein heilsamer Schock, sich in Frage zu stellen und zu überlegen, wie wird in Zukunft eine Messe eigentlich aussehen müssen? Und ich glaube fest daran, dass Messen wichtig sind auch in Zukunft. Wir brauchen menschliche Begegnungen. Wir können nicht alles über Zoom und Teams lösen, über Online-Meetings. Wir brauchen auch den spontanen Besuch, das spontane Kennenlernen, den Austausch. Und für mich ist die Messe ein Marktplatz, wo man unmittelbar ganz viele Wettbewerber nebeneinander erleben kann, wo man auch am besten vergleichen kann, wo man nicht nur Produkte verkaufen will, das wollen wir natürlich als Hersteller, sondern auch, wo man auch seine Lieferanten trifft, wo man Designer trifft, wo man die Öffentlichkeit trifft, und zwar in Form der Presse natürlich, der Medien, heute Social Media auch sehr stark. Das wird hier immer wichtiger. Das kannst du nirgendwo so gut wie auf einer Messe. Deswegen glaube ich sehr, sehr stark an Zukunft von Messen. Aber sie müssen sich wandeln. Und sie müssen noch zielgerichteter werden. Sie müssen sich dieser Aufgabe, dass sie einfach Plattform für Kommunikation sind, das muss ihnen noch bewusster werden. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir gerade auch in Köln ja für ja immer größere Stände gemacht. Und man wollte sich immer über deinen Wettbewerb erheben, indem man noch einen tolleren, noch einen opulenteren Stand baut, mit noch besserem Catering und so weiter. Aber da haben die Kunden zum Schluss gar nicht mehr unbedingt so honoriert. Und das stellen wir jetzt alles so ein bisschen in Frage. Und ich glaube, wir finden da schlankere, bessere Lösungen. Die dürfen aber nicht ärmlich sein. Wenn man jetzt denkt, okay, dann machen wir jetzt nur noch ganz simple Messestände und stellen die Sofas aber direkt auf den Messeboden. Das wird nicht ausreichen. Eine Messe braucht auch Inszenierung. Wir wollen die Besucherinnen und Besucher ja entführen in eine andere Welt. Und jeder Hersteller hat ja seine eigene Aura, sein eigenes Profil, hoffentlich zumindest. Und dieses Profil will man ja erleben als Besucherinnen und Besucher. Und dafür müssen die Messestände auch eine Qualität besitzen, eine handwerkliche Qualität, eine gestalterische Qualität, die ja auch letztlich im Prinzip der Qualität des Produktes entsprechen muss.
Spannend. Ein Blick noch nach Italien. Du hast es angesprochen, allein vom Zeitfenster im Januar in Köln versus April in Mailand. Da sieht man schon gewisse Wettbewerbsvorteile des Mailänder Formats, was das Klima und das Wetter angeht. Die Messe in Mailand mit der Design Week in der Stadt scheint unbeeinträchtigt weiter auf Erfolgskurs zu sein. Wird Mailand damit für deutsche Möbelhersteller noch wichtiger oder deuten die hohen Besucherzahlen eher auch auf sowas wie Designtourismus hin als auf Einkäufer und relevante Kunden?
Also das ist schon so, dass die Mailänder Messe in den letzten Jahren stark gewachsen ist oder kontinuierlich gewachsen ist. Es ist aber auch immer schon so gewesen, dass da, also ich sag mal, das Publikum überbordend viel war. Also man kam ja kaum auf die Messestände, und es wird auch immer restriktiver gehandhabt von den Herstellern, die sagen, wir wollen ja eigentlich in erster Linie unseren Kunden die Neuheiten präsentieren. Und wenn dann, ich sag mal, die ganze Welt, alle Interessierten dann auf dem Messestand auflaufen und ihn verstopfen, ist keine Arbeit mehr möglich. Und das schlägt aber wiederum negativ zurück auf die Besucherinnen und Besucher, die sagen, na, ich bezahle teure Tickets, ich bezahle einen teuren Flug oder eine teure Bahnreise, habe irre hohe Hotelpreise und dann komme ich nicht mehr auf die Stände. Das ist ja auch frustrierend. Von daher muss ich sagen, ist Mailand auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ich muss sagen, die Kölner Messe ist eine Messe, die unheimlich gut funktioniert. Eine Messe der kurzen Wege, wo ich von der Infrastruktur super gut ins Verkehrsnetz angebunden bin. Wir haben von den Preislagen immer noch wesentlich günstigere Situationen als in Italien und Mailand. Und das schätzen auch viele Besucherinnen und Besucher und sagen, in Mailand ist es einfach nur teuer und ich habe das Gefühl, ich werde über den Tisch gezogen. Und das ist in Köln alles reeller. Das höre ich nicht nur von deutschen Kundinnen und Kunden, sondern auch aus dem Ausland heraus. Genau so. Von daher hat da Köln eine Wahnsinnsrelevanz und eine Riesenchance. Es darf halt nicht versuchen, Mailand zu kopieren. Mailand ist im Prinzip ein Jahrmarkt des Designs. Das ist das Design-Festival weltweit, das größte. Aber das Arbeiten da ist nicht immer leicht. Und man soll nicht glauben, dass die Messe in den letzten Jahren so geboomt wäre. Die haben auch nicht alle Hallen voll besetzen können, nur die unteren Ebenen. Das heißt, Profiteur ist in Mailand die Stadt. Die Stadt Mailand mit den vielen Showrooms. Und das zeigt auch, dass die Gäste der Messe, oder sagen wir so, des Salones, es lieben, in der Stadt rumzugehen, sich inspirieren zu lassen über neue Farb- und Designtrends. Und dann gerne mal ein Eis zu essen, abends toll essen zu gehen, vielleicht noch mal ein paar Schuhe zu kaufen. Also Mailand ist ein Gesamtevent und vielleicht für uns auch PR-mäßig immer bedeutender geworden, aber fürs reine Business, fürs harte Business ist Köln nach wie vor mit großem Abstand die Nummer eins. Und es ist ja auch unsere Hausmesse, muss man sagen. Als wir, gerade als deutsche Hersteller, wir brauchen ja eine starke Messe in Deutschland. Wir werden ja von der Kölner Messe gut behandelt. Unsere Wünsche werden berücksichtigt. In Italien müssen wir immer bitte, bitte sagen, weil wir da Gäste sind. Und die wollen natürlich erstmal ihre eigene Industrie bevorzugen. Und wir sind dann gerade erwünscht, aber man tut nicht allzu viel für die deutschen Aussteller, muss man schon sagen. Das muss jedem bewusst sein, dass wir natürlich hier in Deutschland für uns als Deutscher eine Riesenchance haben und dass ja Köln auch mitten in Europa liegt. Eigentlich verkehrsmäßig ideal angebunden. Wir haben zwei Flughäfen mit Düsseldorf und Köln-Bonn. Der Deutzer Bahnhof ist direkt vor den Toren der Messe. Das ist alles wunderbar. Und von daher muss ich sagen, sollten wir jetzt nicht beweinen, dass es den Januartermin nicht mehr gibt, sondern auf zu neuen Ufern und uns freuen, dass die Messe vielleicht in Zukunft noch besser wird, noch zielgerichteter auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Handels reagiert. Es ist also so, dass die Messe im Prinzip, die große IMM, die Plattform, zweigeteilt wird. Es gibt ein Hochwert-Event geben, alle zwei Jahre im Gegenzug zur Orgatec, also in den ungeraden Jahren, so jetzt zum ersten Mal im Oktober 2025. Und der Januartermin wird für den Konsumbereich auf jeden Fall erhalten bleiben. Um einfach auch dem Rechnung zu tragen, dass die Besuchsströme anders sind. Also wir als Hochwerthersteller legen sehr, sehr Wert auf Endkundenbesuche. Als Marke sind wir auch endkundenrelevant.
Ja.
Das sind aber die Konsumhersteller oft nicht. Die liefern an die Verbände, die da Handelsmarken draus machen. Das heißt, da gibt es gar nicht so diese Markenbekanntheit, auch gar nicht so diesen Wunsch, eine Marke zu etablieren unbedingt. Von daher können die gerne oder würden gerne auf Endkundenbesuche verzichten. Und da kann man mit diesen beiden Formaten viel, viel spezifischer drauf reagieren.
Das heißt, diejenigen, die sich jetzt eigentlich im Januar auf die Messe gefreut haben, brauchen eigentlich nur bis Oktober warten und.
Ja, und dann geht es vielleicht oder hoffentlich im normalen Turnus weiter.
Ja. Mhm. Das erste Halbjahr 2024, ich hatte es vorhin schon gesagt, war von deutlichen Umsatzrückgängen geprägt.
Ja.
Die aktuelle und massive Wirtschaftskrise in Deutschland macht dabei fast vergessen, dass die Möbel- und Küchenindustrie ja auch vorher schon von der Krise der Bauwirtschaft, die ja auch schon ein bisschen länger andauernd, maßgeblich betroffen war und ist. Ein weiterer Faktor ist sicherlich die inflationsbedingte Konsumzurückhaltung. Wie wirkt sich diese ja krisenbehaftete Mischung im Premiumsegment aus, das ja unterhalb von Superluxus und oberhalb der größeren Möbelhausketten angeordnet ist und das ja auch Core entsprechend bedient, genau wie viele Tischereien auch. Wie beurteilst du da die Lage der Möbelindustrie, deines Unternehmens und auch ja der Handwerksbetriebe eben in dieser Krise?
Ja. Also es ist schon so, dass eigentlich der Hochwertbereich genauso getroffen ist wie der Konsumbereich. Man denkt immer so, der Luxusbereich, die haben ja immer Geld, die Leute. Das ist wohl auch so, aber also die Menschen, die einkommensstark sind, die legen momentan ihr Geld lieber an, als es auszugeben. Und in unsicheren Zeiten neigen die Deutschen sehr stark dazu, das Geld auf die hohe Kante zu legen. Wir haben irre hohe Sparquoten. Also das Geld ist da, wir kommen nicht ran. Das ist momentan die Situation. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben in den Corona-Jahren ja Rekordumsätze geschrieben. Das heißt, da gab es ja Vorzieheffekte. Da haben viele gesagt, also eigentlich war das Sofa erst in drei Jahren geplant, aber ich kaufe es jetzt. Ich bin jetzt so auf meine vier Wände hier reduziert und kann nicht raus. Also will ich es mir wenigstens schön machen. Davon hat ja die ganze Branche profitiert. Und das fehlt uns natürlich jetzt. Das heißt, die Leute haben den Konsum vorweggenommen und der fehlt uns jetzt natürlich. Zum anderen ist es so, dass die Leute eine Sehnsucht haben, wieder zu verreisen. Auch das ist ein Wettbewerber für uns, natürlich für die Möbelbranche. Und das sieht man ja, die Leute geben für vieles kein Geld mehr aus, aber auf jeden Fall fürs Reisen. Auch das ist typisch deutsch, das zu tun. Das fehlt uns jetzt alles. Und was man auch nicht vergessen darf, und das ist ein völlig richtiges Stichwort, wir hängen sehr an der Bauindustrie. Mit jedem neu gebauten Haus wird nicht nur eine neue Küche fällig, sondern 4, 5 in Folge. Weil das hat ja viele Umzüge zur Folge auch, wenn jemand neu baut, also sein Haus verlässt oder seine Wohnung. Und dann gibt es ja viele Umzüge. Und das fehlt uns jetzt. Und das ist an sich quer durch die Parteien, vermissen wir eigentlich ein Bewusstsein, dass man den Bau ankurbeln muss. Nicht nur um die Möbelindustrie anzukurbeln, sondern auch um die Baubranche natürlich und die baunahen Bereiche und auch die Tischlereien, die ganzen Handwerksbetriebe, Elektriker, also ganz viele Branchen, die vom Bau abhängen. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Punkt hinzu, dass natürlich jedes gebaute Haus natürlich die große Nachfrage, die wir momentan haben im Baubereich, mehr deckt, dass wir eine Chance haben, dass die Preise wieder runtergehen. Die Menschen geben ja viel zu viel Geld aus für Miete. Und das beraubt sie der Chance, mehr in den Konsum zu stecken. Das heißt, es wäre sehr sozial, wenn mehr gebaut würde, wenn mehr bezahlbarer Wohnraum da wäre. Dafür würde die gesamte deutsche Konjunktur profitieren. Und die Möbelindustrie natürlich auch. Und ich glaube sogar fast an erster Stelle mit.
Schaut man auf die Krise in der Automobilbranche, da sieht man, dass ja die deutschen Autobauer, vor allem im Bereich Elektromobilität, immer stärker mit der Konkurrenz aus dem Ausland zu kämpfen haben. Wie ist da die deutsche Möbelindustrie im internationalen Vergleich aufgestellt? Ja. Kann Deutschland weiterhin auch als Produktionsstandort für Möbel und Einrichtungen bestehen?
Das können wir. Wir sind ja nach wie vor Europas größter Hersteller für Möbel und haben eine sehr, sehr starke Möbelindustrie. Ich muss allerdings sagen, von den Segmenten aus betrachtet, ist die Küche einfach wahnsinnig stark. Also da ist es auch so, dass da natürlich die Personalkosten nicht so die erste Rolle spielen. Das ist also stark automatisiert, wenn man sich die Großen mal anguckt. Schüller, Hecker, Nobilia, das ist unglaublich automatisiert. Und da sind die Personalkosten in einem Bereich wahrscheinlich kurz vor einstellig. Aber im Möbelbereich, also gerade bei Polstermöbeln, sehen wir das so, dass wir ein Drittel unserer Kosten Personalkosten haben. Das heißt, die haben eine viel höhere Relevanz. Und die Löhne und Gehälter sind natürlich in Osteuropa wesentlich geringer als in Deutschland. Das ist unser großer Wettbewerb, aber nicht erst seit gestern, schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Und es gibt natürlich gerade im Polstermöbelbereich ein kontinuierliches Abwandern nach Osteuropa, sodass wir sagen müssen, es gibt nur noch die hochwertigen Hersteller oder die sehr spezialisierten Hersteller, die hier in Deutschland produzieren. Aber das sehr, sehr kontinuierlich und sehr, sehr stark. Wir haben jetzt noch in der deutschen Polstermöbelindustrie 32 Hersteller, die hier produzieren. Also das sind Industrieunternehmen über 50 Mitarbeitende. Es gibt kleinere noch viel, 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 viel mehr. Es gibt auch kleine, sagen wir, Buden, die alte Möbel aufarbeiten oder selbst kleine Programme auflegen, kleine Spezialisten. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber reine Möbelindustrie sind noch 32 Hersteller in Deutschland. Und was jetzt natürlich erschwerend dazukommt, ist, dass wir neben den hohen Lohn- und Gehaltskosten oder Sozialkosten natürlich immer mehr Bürokratie haben. Die kommt aber nicht nur aus Deutschland, die kommt auch aus Europa. Davon sind die Polen auch betroffen. Ob sie so umsetzen, weiß ich nicht. Aber wir sind schon immer mehr Bürokratie ausgesetzt, die uns lähmt. Das Handwerk, glaube ich, noch stärker als die Industrie, was man so liest. Aber wir sind alle betroffen. Das lähmt natürlich. Und auch die hohen Energiekosten lähmen. Da haben wir natürlich als Polstermöbler nicht so ein großes Problem. Wir sind sehr handwerklich, haben nicht so hohe Energiekosten. Davon ist dann eher der Wohnmöbelbereich und der Küchenmöbelbereich betroffen. Aber Energiekosten sind natürlich auch ein Thema. Und es kommt eins zum anderen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Attraktivität verliert. Und da müssen wir natürlich alle mit vereinten Kräften gegenwirken. Wir wollen natürlich, dass das Lohn- und Gehaltsniveau bleibt. Ich sehe mich als Unternehmer auch in der Verantwortung, hohe Löhne zu zahlen, hohe Gehälter. Ja. Weil wenn wir gut zahlen, haben wir motivierte, zufriedene Mitarbeitende, die leistungsfähig sind. Und wir wollen auch in einer wohlhabenden Gesellschaft leben, nicht in einer darbenden Gesellschaft. Von daher, ich finde, es ist auch eine soziale Pflicht, wenn man kann, auch zu geben. Und das tun wir. Und man muss halt sich genau überlegen, was ist das richtige Konzept, um in Deutschland noch fertigen zu können. Und da sehe ich schon im Billigbereich, zumindest bei Polstermöbeln, wird es schwierig. Geht vielleicht auch. Da gibt es also sehr findige Unternehmen, die auch vor allem durch intelligentes Design vielleicht erschaffen, günstige Produkte an den Markt zu bringen. Das spielt also eine ganz große Rolle. Das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Und da sehe ich in Deutschland nach wie vor eine große Chance. Und vor allem in Ostwestfalen. Wir sind ein Möbelcluster. Wir sind das größte Möbelcluster Europas. Und wir sind ja nicht nur Möbelhersteller. Wir haben auch Möbellieferanten hier. Wir haben Maschinenbauer hier in der Region. Und wir alle arbeiten im engen Austausch. Und das befruchtet uns gegenseitig und ist eigentlich Keimzelle für Innovation. Deswegen ist der Cluster NRW, die muss man schützen, die muss man weiterentwickeln, weil wir müssen wieder junge Leute begeistern fürs Handwerk, aber auch für die Möbelindustrie.
Leo, wie bei jedem Unternehmen spielt auch bei Core unter dem Strich der wirtschaftliche Gewinn eine wichtige Rolle. Hm. Neben den blanken Zahlen geht es dir bei der Unternehmensführung auch um andere Werte. Du hast das gerade schon angesprochen, diese Aufgabe oder die Verpflichtung, auch ein Leben in Deutschland, in der Gesellschaft, auch über Löhne zu ermöglichen, wichtig. Welche anderen Werte spielen für dich in der Unternehmensführung noch eine besondere Rolle?
Ja, da gibt es einige zu nennen. Wir haben für uns drei Werte definiert für uns in der Firma. Aber du hast völlig recht, Hans-Christoph. Erstmal muss ein Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Wenn es das nicht tut, dann ist es auf Dauer nicht überlebensfähig. Und ein soziales Unternehmen macht hohe Gewinne, weil es dann auch Steuern zahlt, weil es dann auch Löhne und Gehälter zahlen kann, neue Leute einstellen und so weiter und so fort. Also es ist wichtig. Aber man kann sagen, okay, dann machen wir höhere Gewinne. So einfach ist das ja nicht. Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn hin, ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln? Wie komme ich dahin? Also ich muss mein eigenes Profil überlegen, muss gucken, wo sind meine Stärken und Schwächen? Und ich muss noch eine Etage höher gehen und mich fragen, was sind die Werte, für die mein Unternehmen steht? Und das haben wir bei uns herausgefunden, das sind die Werte bei Core jetzt, Nähe, Frische und Substanz. Wie gesagt, die Nähe ist uns wichtig, die Nähe zu den Mitarbeitenden. Wir haben hier alles an einem Standort. Wir haben nicht irgendwelche Näherinnen in Rumänien beschäftigt oder so, sondern alles hier in Reda-Wiedenbrück. Kurze Wege innerhalb der Organisation. Die Leute identifizieren sich mit dem ganzen Produkt. Auch wenn sie vielleicht nur mit ihrem Nähen einen kleinen Beitrag leisten, sehen sie hinterher auch das Endprodukt. Und das schafft natürlich Motivation und auch Identifikation mit dem Produkt. Es wäre nicht gewährleistet, wenn wir alles aufteilen würden. Das ist unser Weg. Nähe auch zu den Designerinnen und Designern, weil die prägen auch unser Produktportfolio natürlich, die Designer. Ohne die könnten wir gar nicht, die externen. Auch zu unseren Lieferanten, die auch Innovationen ins Haus reinbringen. Das sind nicht für uns einfach so Leute, die man ausquetscht und sagt, oh, komm, wir müssen es günstiger kriegen, sondern wir müssen eine Qualität definieren, die wir brauchen und ein angemessener Preis dazu. Und das geht nur auf Augenhöhe, also Nähe. Frische, weil wir wollen nicht konservativ sein, sondern wollen nach vorne blicken. Wir wollen gucken, was braucht die Menschheit heute für Möbel eigentlich? Also wie hat sich die Gesellschaft entwickelt und verändert? Und gibt es aufgrund dieser sozialen Veränderungen in Deutschland auch vielleicht neuen Möbelbedarf? Also Triebfeder für neue Möbeldesigns kommen oft aus dem sozialen Bereich. Wie verändert sich das Wohnen eigentlich? Wie verändern sich die Wohnungszusammenstellung oder die Familienzusammenstellung? Oder gibt es überhaupt noch Familie? Wie leben die Menschen? Und darauf müssen wir als Möbelhersteller Antworten finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Frische. Das dritte ist Substanz. Wir sind ein Hersteller, wir gehen sehr in die Tiefe. Wir machen hier alles selbst in einer wahnsinnig hohen Fertigungstiefe. Wir sagen nicht, wir sind ein Vollsortimenter, der neben Polstermöbeln auch noch Betten und Schränke und alles Mögliche anbietet. Also Wohnen aus einem Guss. Und sagen, nee, das können wir alles nicht. Wir sind Polsterer. Und wir können polstern, das können wir richtig gut. Und da gehen wir richtig in die Tiefe und wollen da noch hochwertiger und besser werden. Und ich glaube, Hochwertigkeit und in die Breite gehen passt doch nicht zusammen. Also ich vergleiche das immer mit dem Sport. Ein Sprinter, der nur Sprinten übt und trainiert, ist natürlich schneller als ein Zehnkämpfer, der auch sprintet. Ich habe auch riesen Respekt vor Zehnkämpfern, Wahnsinn. Aber in jeder Teildisziplin sind die nicht so gut wie ein Spezialist. Und wir wollen der Sprinter sein oder der Marathonläufer oder, aber eben nicht der Alleskönner.
Beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da ist man auch ganz schnell bei dem Thema demografischer Wandel und ja, dass die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer schwieriger wird. Das merkt man jetzt schon und es wirkt sich natürlich auch auf das Thema Unternehmensnachfolge aus. Im Tischlerhandwerk trägt dies unter anderem mit dazu bei, dass die Zahl an kleinen Betrieben in den nächsten Jahren weiter zurückgeht, während die Beschäftigtenzahlen in den großen Betrieben tendenziell weiter steigt. Wie sieht's in diesem Bereich bei den Unternehmen aus der Möbelindustrie aus? Mhm. Werden wir es dort auch erleben, dass ja eben kleinere Hersteller nicht weitergeführt werden können, eben nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus Mangel an möglichen Nachfolgern?
Die Gefahr sehen wir auch. Vor allem, wie du richtig sagst, sind kleinere Unternehmen mehr betroffen als große. Das sehen wir vor allem im Handel, dass der Handel auch Nachwuchsprobleme hat. Und dann, ich sag mal, die Staffelübergabe in die nächste Generation oftmals nicht klappt, weil keiner da ist. Und dann tolle Möbelhäuser schließen, also für uns wichtige Absatzkanäle. Das ist bei den Großen nicht ganz so, aber es hat sich etwas Grundlegendes gewandelt. Früher sind wir mit Bewerbungen zugeworfen worden und konnten uns die Besten so raussuchen. Heute ist es so, dass nicht die jungen Leute sich bei uns bewerben, sondern wir bewerben uns bei denen. Wir präsentieren uns und sagen, wie toll das ist, eine Ausbildung zu machen, zur Näherin, zum Näher, zum Polsterin, zum Polster, oder eine kaufmännische Ausbildung bei uns zu machen. Da bewerben wir uns. Wir gehen also auf diese Ausstellungsbörsen, stellen das Unternehmen vor und müssen da auch ein attraktiver Arbeitgeber sein, der was zu bieten hat. Und das wird immer wichtiger. Man kann nicht erwarten, dass man die Leute behandelt wie früher, so als Lehrlinge, die für alles gut sind, die man auch mal anraunzen kann und dann sich dann wundern, dass keiner sich mehr bewirbt. Das heißt, man muss an alles denken. Also es gibt natürlich auch ganz, ganz tolle Arbeitgeber, die sich rührend kümmern, die es trotzdem schwer haben. Also ist ja keine Garantie. Aber erstmal muss man gucken, was einem selbst in der Macht. Und da heißt es also, finde ich, dass man viel unternehmen muss, um attraktiv zu sein für junge Leute, um denen eine Perspektive zu bieten, ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch offen sein vielleicht für Leute, die man früher vielleicht nicht eingestellt hätte. Eben nicht immer die Besten, weil wir haben natürlich auch als Elterngeneration viel falsch gemacht. Wir haben allen gesagt, ja, ihr müsst alle studieren. Ach, machst du Lehre, toll. Danach kannst du immer noch studieren. Nee, ich will aber im Handwerk bleiben. Ach was, wirklich? Und anstatt zu sagen, nein, das ist ja toll, ist ja super und wir brauchen doch Handwerk so dringend, genauso dringend wie Ärzte. Und ich finde, das haben wir falsch gemacht und wir haben immer so versucht, bestimmte Berufe gegeneinander auszuspielen. Der eine ist super und der andere ist ganz unten angesiedelt, aber das ändert sich jetzt rapide. Ich glaube schon, dass Handwerker heute mit stolzerer Brust auftreten können als früher, weil die Gesellschaft langsam merkt, wie wichtig das ist und was da auch für Leistungen erbracht werden. Und da kann man stolz drauf sein. Und das ist eigentlich prima. Und ich hoffe, dass so ein Schneeball langsam entsteht, der größer wird, dass junge Leute sagen, ich will Tischler werden. Super, unbedingt. Aber das kommt natürlich nicht von selbst. Da brauchen wir auch Lehrer und Lehrerinnen, die mithelfen. Da müssen wir die Eltern ein bisschen anbohren und auch bei denen. Wir machen auch Werbung bei den Eltern. Nicht nur bei den Jungen, auch bei den Eltern, denen wir auch zeigen wollen, es ist toll, hier beschäftigt zu sein. Ihr könnt hier eine Menge bewegen, kriegt ihr auch eine Perspektive. Und da müssen alle Beteiligten müssen da mitmachen. Und wir müssen auch, glaube ich, erkennen, wir brauchen dafür auch Ausländer. Das sage ich ganz bewusst. Denn wir haben in den letzten Jahren nicht nur gehofft, dass unsere Kinder vielleicht mal studieren, sondern wir haben auch zu wenig Kinder gekriegt. Die Geburtenquoten gehen ja runter. Also wie soll das denn dann weitergehen, wenn immer mehr Alte, immer weniger jungen Arbeitenden gegenüberstehen? Dann brauchen wir doch Leute aus anderen Ländern, die uns da unterstützen. Wir sehen es ja in der Gastronomie, die würde doch ohne Ausländer zusammenbrechen. Die Frage ist ja nur, wie steuern wir das? Und wir müssen da, glaube ich, Kriterien noch ansetzen. Und wir müssen auch fordern. Wir sagen, okay, ihr seid hier willkommen. Wir müssen aber dann auch Dinge einfordern von euch. Und ich glaube, dann kann man auch Leute einstellen, die vielleicht nicht ganz oben auf der Liste stehen. Wenn man die führt und fordert und unterstützt, dann kann man eine Menge machen. Und ich glaube, das ist die beste Integrationsleistung, wo wir einen Beitrag leisten können, wenn wir junge Menschen einstellen, vielleicht auch aus sozial schwierigen Milieus, denen wir eine Chance geben. Das ist nicht leicht. Und man scheitert dabei auch manches Mal. Das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, dass wir das unbedingt machen müssen.
Zu einer werteorientierten Unternehmensführung gehört auch eine umweltfreundliche Produktion. CoR darf sich seit 2019 als klimaneutrales Unternehmen bezeichnen und veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht, obwohl der zumindest derzeit nicht verpflichtend ist. So einen Bericht zu erstellen und die darin formulierten Ziele zu verfolgen, ist aufwendig. Viele kleinere Handwerksunternehmen zögern daher verständlicherweise mit dem Einstieg in die Berichterstattung. Lohnt sich der Aufwand für CoR? Wie ist die Wirkung des Nachhaltigkeitsberichts in das Unternehmen hinein und wie auf die Kunden nach außen? Fragen eure Kunden nach der Nachhaltigkeit und hat sich das Kundenverhalten in den letzten Jahren dahingehend verändert?
Also ob es sich lohnt, ist ganz schwer zu ermitteln. Also man kann nicht sagen, oh, wir haben jetzt eine Umsatzsteigerung, weil wir einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, was am Anfang stehen muss, ist, dass man selbst erkennt, dass man eine Verantwortung hat, auch für die Umwelt, mit seinem Tun, als Handwerksbetrieb, als Industriebetrieb, dass man natürlich auch einen Fußabdruck hinterlässt. Und da sollte man sagen, okay, ich habe dafür Verantwortung, ich versuche den zu minimieren. Und ich glaube schon, dass das auch belohnt wird. Die Kunden werden immer sensibler. Die fragen uns immer mehr, wo kommt denn das alles her, was ihr da habt? Wo kommen denn die Stoffe her? Was sind denn für Inhaltsstoffe drin? Wie produziert ihr eigentlich? Und so weiter. Und auch unsere Nachhaltigkeitsberichte werden mehr und mehr nachgefragt. Die sind natürlich sehr, sehr kompliziert zu lesen. Das ist mehr was für Fachleute. Aber es kann sie jeder lesen. Wir stellen sie jedem zur Verfügung. Und ich glaube, das gehört auch zu einer modernen Unternehmensführung dazu, sich dem zu öffnen. Wir haben das jetzt schon gemacht, obwohl wir es nicht müssen, weil wir ahnen, dass es kommen wird. Wir haben auch Freude daran, wir machen das auch gerne, weil wir lernen auch daraus. Selbst wir haben, wir haben ja für alle Produkte den blauen Engel und das ist, hilft uns in vielen Objekten auch im Projektbereich, wo es ein K.O.-Kriterium ist. Wenn man bestimmte Umweltdinge nicht hat, bestimmte Zertifikate nicht hat, dann kommt man gar nicht in die engere Wahl. Da ist es also ein Muss. Das kann ich jetzt für Handwerksbetriebe nicht sagen, ob das da ähnlich ist. Kann sein, muss aber nicht sein. Aber ich würde jedem empfehlen, ganz einfach anzufangen. Und dann wird das immer größer und dann kriegt man ein Gefühl dafür, was man machen muss. Man muss nicht alles machen. Man muss klein anfangen, muss gucken, wo bringt es mir eigentlich was? Wo bringt es auch meinem Unternehmen eine gewisse Transparenz? Und auch das, sich damit zu beschäftigen, ist motivierend für die Belegschaft. Habe ich festgestellt bei uns, dass die Leute das eigentlich sehr begrüßen, dass wir uns damit beschäftigen. Thema attraktiver Arbeitgeber. Und ich glaube auch bei aller Wirtschaftskrise, die wir jetzt momentan haben, bleibt uns das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ja erhalten. Die Umwelt setzt ja jetzt nicht aus, weil wir eine Wirtschaftskrise haben, sondern es geht ja weiter. Also momentan wird das ein bisschen verdrängt, wird so ein bisschen Hintergrund gedrückt von eben diesen Wirtschaftsthemen. Aber es kommt wieder. Und man kann eigentlich sein Bemühen um Nachhaltigkeit nicht abhängig machen von Moden. Ist gerade irgendwie mehr en vogue, sich damit zu beschäftigen oder nicht.
Diese Aspekte von Regionalität, von Reparaturfreundlichkeit und von Recycling, die in diesen Nachhaltigkeitsgedanken ja drinstecken, spielen bei euch eine wichtige Rolle. Ihr habt dazu, das hast du mir vor einiger Zeit mal erzählt, unter anderem das Programm Second Life Core Ever aufgelegt. Wie hat sich das seither entwickelt?
Also, das ist ganz interessant. Also, es war, eigentlich klingt alles ganz einfach, aber es war ein langer Weg dahin, zu sagen, okay, es gibt draußen bei den Endkundinnen und Kunden, wenn die ein neues Sofa kaufen, die Situation, dass ja ein altes Sofa schon steht. Das sind ja keine Ersteinrichter gewesen. Was passiert damit eigentlich? So, die landen auf dem Sperrmüll. Mein Gott. Und ich höre dann vom Handel, die sind einmal noch viel zu gut für den Sperrmüll, aber die wollen auch ihre Ruhe haben und dann wird es dann weggebracht, kostet sogar meistens Geld mittlerweile in größeren Städten. So, das nehmen wir alles zurück, auf den Leerfahrt nehmen wir das zurück und gucken das an. Und vieles müssen wir nur reinigen und kann es dann für kleines Geld weiterverkaufen. Das stellen wir fest. Also so eine Eskalationsstufe, das Beste ist nur reinigen. Die zweite Stufe ist neu beziehen. Ja. Die dritte ist neu beziehen und aufpolstern, aber es gibt Möbel, wo das sich nicht mehr lohnt, wo der Aufwand so immens ist und wo wir auch nicht sehen, dass es einen Markt für das Programm gibt, wo wir es dann Sorten rein trennen und entsorgen. Das gibt's also auch. Wir haben einen kontinuierlichen Rücklauf vom Handel, also das Lager schwillt an. Und wir haben erst gestern wieder so ein Meeting gehabt, wo wir genau überlegen, wie jedes einzelne Sofa muss entschieden werden, was machen wir damit jetzt? Das ist viel Arbeit. Und dann verkaufen wir das im Rahmen eines Sonderverkaufs, der bei uns im Werksverkauf der viermal im Jahr stattfindet. Und ich muss sagen, das funktioniert so mäßig bis jetzt, ganz ehrlich gesagt. Vielleicht, weil wir die falsche Zielgruppe bei uns ansprechen. Die Leute, die zu unseren Werksverkäufen kommen, sind eigentlich klassische Core-Kunden, die ein Schnäppchen machen wollen. Aber die, für die Corever gedacht ist, das sind eigentlich die jungen Leute, die sagen, bevor ich zu Ikea gehe, kaufe ich lieber ein Markensofa, auch wenn es gebraucht ist. Und das Second-Hand-Gedanke, auch bei Klamotten, ist ja bei der jungen Generation unheimlich attraktiv momentan und sehr beliebt. Und auf den Zug müssen wir aufspringen. Wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir die Möbel an diese Zielgruppe, die wir bei unseren Sonderverkäufen nicht erreichen. Und da haben wir eben heute erst ein Meeting noch, wo wir über sowas sprechen, ob das Online-Format nicht genau richtig ist, ob man online da die Leute viel, viel besser erreicht. Da müssen wir gucken. Also ein ständiger Lernprozess mit Corever. Da geht man auch teilweise falsche Wege, macht recht viel Arbeit. Ja. Ohne dass bis jetzt, ich sag mal ehrlich gesagt, großer Umsatz und nicht mal ein Ertrag dahinter steht. Aber das muss irgendwann natürlich kommen. Ja. Wir müssen das irgendwann dahin entwickeln. Und das ist sehr spannend. Also man denkt erst, das ist alles ganz einfach und wird schon funktionieren, aber nichts ist einfach.
Nichtsdestotrotz, also reparieren, aufbereiten, wiederverwerten, all das sind Aspekte, die eben auch ja im Tischlerhandwerk relevant sind. Wie können denn Tischlereien diese Stärke möglicherweise noch besser ausspielen?
Also ich glaube, Tischlereien können das eigentlich besser als die Industrie. Die Industrie ist ja so, das sehe ich jetzt auch bei uns, wir haben so Industrieprozesse und wenn dann alte Sachen wieder reinkommen, läuft das manchmal dem normalen Prozess zuwider. Und das sind kleine Handwerksunternehmen, müssen ihre Flexibilität ausspielen. Die sind ja sehr flexibel und ich glaube, dass Reparatur ein zunehmender Markt sein wird. Die Tischlereien haben auch in der Vergangenheit schon tolle Produkte geliefert, die auch lange halten. Und dann geht irgendwas Kleines kaputt und deswegen muss man nicht die ganze Schrankwand austauschen, man muss sie nur reparieren. Ich glaube, darauf muss sich das Handwerk spezialisieren. Aber das weiß das Handwerk besser als ich. Aber ich würde mich dem öffnen und ich würde auch offensiv damit werben vielleicht, dass ich dazu bereit bin. Weil viele, das sehe ich bei mir selbst, man hat dann Dinge zu Hause, die vielleicht Macke haben, Auszüge nicht mehr funktionieren oder die schief sind, wo man nur mal einmal die Beschläge von Hettich oder Blum nochmal neu ausrichten müsste. Und kann das vielleicht selbst nicht als Laie. Und wenn da ein Handwerksbetrieb ist oder komm, was mache ich? Hab einen Stundensatz von, ich mach dir das. Da sind die Leute dankbar. Das sind kurze Wege, man muss sie extra irgendwie bei der Firma anrufen, wo man das gekauft hat, wenn man überhaupt weiß, wer es damals gewesen ist und so. Da darf sich das Handwerk nicht zu schade sein, solche Dienstleistungen anzubieten. Und es kann ja so eine Dienstleistung mal Schubladen neu auszurichten, ein Türöffner sein, um vielleicht die ganze Inneneinrichtung neu zu machen oder ein Kinderzimmer neu auszustatten oder eine Küche neu zu bauen oder ein Parkett zu verlegen. Kann ja vieles sein.
Aus der Erfahrung, die ihr mit CoreVer gerade macht, kann man ja so ein bisschen die Lehre ziehen, dass man auch vielleicht zumindest am Anfang ein bisschen Geduld mitbringen muss, ein bisschen Beharrlichkeit und auch bereit sein muss, dass es in der ersten Projektphase noch nicht so von alleine läuft. Also das ist, glaube ich, schon ein Hinweis, den man daraus ziehen kann, der auch fürs Handwerk möglicherweise eine Bedeutung hat. Letzte Frage, Leo. Mit Blick auf das gerade begonnene neue Jahr, welches sind die zentralen Themen, die dich A als Unternehmer und B als Verbandspräsident für die deutsche Möbelindustrie beschäftigen?
Ja, natürlich ist das eine ganz große, wichtige Frage ans Christoph. Wie geht es weiter? Aber ich bin natürlich auch kein Hellseher. Auch als Präsident habe ich deswegen keine besseren Bilder im Kopf, was die Zukunft bringen wird als andere Marktteilnehmer. Aber wenn man den Wirtschaftsweisen Glauben schenkt und den Sachverständigen, es wird, glaube ich, ein Jahr der Stagnation sein. Es gibt ja viele Dinge, wo man abwarten muss. Was bringen die Neuwahlen in Deutschland? Wie wirkt sich die Trump-Wahl aus auf Europa, auf unsere Wirtschaft auch, letztlich auf unsere ganze Gesellschaft? Wie läuft der Krieg in der Ukraine weiter? Da hängen auch die Rohstoffpreise mit zusammen. Wie der Krieg im Nahost? Also es gibt natürlich viele Dinge, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, die uns aber natürlich trotzdem betreffen. Und da bin ich doch verhalten optimistisch, dass es nach der Wahl in Deutschland besser laufen wird. Dass auch irgendwann, ich sag mal, der Konsumverzicht, den wir jetzt hier erleben, dass der Knoten irgendwann mal aufbricht. Und die Leute, die wollen ja irgendwann oder müssen auch irgendwann sogar wieder konsumieren. Denn gewohnt wird immer. Ein Auto, das kann man vielleicht noch irgendwann ziehen oder so mal reparieren lassen, das geht noch immer. Aber gewohnt wird immer. Man braucht einen Stuhl, man braucht einen Tisch, man braucht ein Bett. Und das wird nicht vergehen. Auch wenn die Sachen immer toller werden von der Qualität, ist es nicht so, als wenn sie sich doch immer mal ausgetauscht werden müssten. Und manche Menschen verändern sich ja auch gerne und haben Lust, sich zu verändern und möchten gerne vielleicht in der neuen Lebensphase, in die sie eintreten, auch ihr Wohnen verändern, damit das sichtbar wird. Ich bin da ganz optimistisch. Wir leben in einer Branche, die Möbelbranche, die eine Menschheitsbranche ist eigentlich. Die Menschen wollen ein Dach über dem Kopf, sie wollen sich zu Hause gemütlich machen. Und gerade in unsicheren Zeiten spielt das gute Zuhause, das schöne Zuhause noch eine größere Rolle. Das ist eine Chance für uns. Also es gibt auch viele Chancen. Deswegen bin ich verhalten optimistisch. Aber man muss der Realität ins Auge blicken und darf nicht erwarten, dass jetzt im nächsten Jahr 2025 große Wachstumsraten zu erwarten sind. Vielleicht haben einige Firmenkonjunkturen, ich wünsche es jedem. Aber die breite Branche, glaube ich, wird sich so weiterentwickeln wie bisher.
Ja, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Leo, vielen Dank. Wir blicken jedenfalls gespannt auf den Oktober und auf die Idee, dort ein neues Format der Möbelmesse zu platzieren und freuen uns darauf, wenn es so kommt. Dir wünschen wir auf jeden Fall ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2025.
Vielen Dank, Hans-Christoph und Jens, für das angenehme Gespräch. Ich bin ganz zuversichtlich, was die Messe betrifft im nächsten Oktober, dass die wird stattfinden, das wird auch toll werden. Wir haben es alle ein Stück weit auch selbst in der Hand, wie das Jahr wird. Und da wünsche ich allen eine glückliche Hand und viel Erfolg.
Ja, viel Erfolg und viel Gesundheit im neuen Jahr. Das wünschen wir natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern der Lauschwerkstatt. Was sich über den Jahreswechsel auf gar keinen Fall geändert hat, ist unsere E-Mail-Adresse. Fragen, Anregungen, Kritik und Themenvorschläge können wie immer geschickt werden an lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal
in der Lauschwerkstatt.